Deutschlandfunk. Andruck.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Kamala Harris vor einem Jahr nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Präsidentschaftswahlen. Sie mag die erste Frau im Amt der Vizepräsidentin sein, aber sie werde nicht die letzte sein. Die US-Korrespondentin Marie-Astrid Langer hat den politischen Aufstieg von Harris beobachtet und nun ein Porträt der Vizepräsidentin vorgelegt. Und unsere US-Korrespondentin Doris Simon hat es gelesen und für Andruck mit der Autorin gesprochen.
Das Bild, was Sie zeichnen von Kamala Harris, von Kindheit an bis heute, zeigt einen sehr ehrgeizigen Menschen, jemand, die oft Dinge als Erste macht. Zugleich zeigt es jemanden, der aus einem sehr warmen Zuhause kommt, umgeben von vielen Frauen, fast alle Nicht-Weiße. Wie wichtig ist da was für die Kamala Harris, die heute Vizepräsidentin ist?
Tatsächlich haben mir ihre ehemaligen Mitarbeiter im Gespräch erzählt, dass es eigentlich zwei Kamala Harris gibt. Das eine ist die warmherzige, familienfreundliche Frau, die gerne lacht und vor allen Dingen kleine Kinder wahnsinnig gerne mag. Das andere ist aber die sehr ambitionierte, sehr zielstrebige und auch sehr fordernde Politikerin Harris. Und mir hat beispielsweise ihr früherer Wahlkampfmanager Brian Brokaw erzählt, dass man in ein Meeting mit Harris nur einmal unvorbereitet geht und dass man den gleichen Fehler auf keinen Fall zweimal macht, weil sie nämlich die gleichen hohen Anforderungen, die sie an sich selber stellt, auch an ihre Mitarbeiter stellt. Und ich glaube, das begründet sich auch in einer Erfahrung, die sie als junge Frau gemacht hatte, die so ein bisschen traumatisch war. Sie ist nämlich durch das erste juristische Staatsexamen geflogen. Da hatte sie nämlich einfach nicht genug dafür gelernt, wie sie selber zugibt. Und sie hat sich wahnsinnig dafür geschämt, scheint sich bis heute dafür auch zu schämen, wenn sie darüber redet. Und ich glaube, das war einfach so eine Lektion, wo man einmal hingefallen ist und sich selbst sagt, nie wieder so eine Blamage mache ich nicht nochmal.
Zugleich unterlaufen Kamala Harris immer wieder peinliche Fehler, Pannen. Die bekannteste und vielleicht auch folgenreichste in diesem Jahr war, als sie während ihrer Mittelamerika-Reise, wo es um die Eindämmung der Migration von dort ging, in einem vorbereiteten Interview mit einem US-Journalisten keine Antwort auf die Frage hatte, warum sie noch nicht an der US-mexikanischen Grenze war. Das war eine Frage, die hatten Republikaner wochenlang gestellt. Sie war ihr immer ausgewichen, weil sie sagte, das ist nicht ihr Thema. Aber sie hatte keine Antwort darauf und sagte dann, naja, ich war nicht an der Grenze, aber ich war ja auch noch nicht in Europa, Covid-Zeiten. Wie erklären Sie sich solche Pannen, die immer wieder vorgekommen sind bei Kamala Harris?
Das war tatsächlich ihre wahrscheinlich bisher größte Panne seit ihrem Amtsantritt im Januar. Und man sieht auch die Ausmaße dieser Panne sehr schön in Umfragenwerten. Nämlich vorher war der Anteil der Wähler, der eine positive Sicht von Harris hatte, immer größer als der eine negative Sicht auf sie hatte. Nach diesem Interview Anfang Januar hat das dann gedreht. Ich erkläre mir das damit, dass sie vermutlich einfach unterschätzt hat, dass es so einen gewissen, wie man im Englischen sagt, Disconnect gab, wie wichtig eigentlich diese Lage an der Grenze für das amerikanische Volk derzeit ist. Viele sorgen sich einfach um diese Zehntausenden von Zuwanderern, die derzeit an die Grenze strömen, um die prekären Zustände, in denen gerade minderjährige Flüchtlinge oft sind. Gerade auch ihre republikanischen Gegner schieben Harris eigentlich die ganze Schuld für die katastrophale Lage an der Grenze zu. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das nachher sehr bereut hat, ihre Wortwahl. Und es war ein sehr öffentlichkeitswirksames Fernsehinterview, also schon auch ein Debakel eigentlich für Harris.
Sie sprechen von einem Disconnect, also dass Kamala Harris sich nicht bewusst macht, was Dinge bedeuten. In ihrem Vorpräsidentschaftswahlkampf 2019 hatte sie ja stark darauf gehofft, die Stimmen der Nicht-Weißen zu bekommen, musste dann aber feststellen, dass die doch oft eher ältere weiße Männer, insbesondere Joe Biden, wählten. Und dass viele das taten, wegen Kamala Harris Vergangenheit als Staatsanwältin und Justizministerin, etwas, das sie selber und was so allgemein in der Außenwirkung als positiv immer beschrieben wurde, aber in Teilen der schwarzen Bevölkerung in den USA nicht gut ankam, angesichts des schwierigen Verhältnisses und der schwierigen Erfahrung vieler Schwarzer in den USA mit Polizei und Justiz, war das in dieser Bevölkerungsgruppe nichts, womit sie etwas gewinnen konnte. War das auch so ein Disconnect, dass sie das nicht verstanden hat?
Ich glaube, Kamala Harris hat ein ähnliches Problem, wie Barack Obama es vorher auch hatte, dass sie nämlich eigentlich moderat ist in ihren Ansichten, aber eben damit auch moderater, als es viele Schwarze in der Bevölkerung gut finden. Ich glaube, dass sie das häufig aus Kalkül macht, aber da sind wir auch an einem Punkt, den man Harris aus meiner Sicht durchaus vorwerfen kann, dass man häufig gar nicht weiß, wo sie steht eigentlich. Ein ganz anschauliches Beispiel dafür ist, sie hatte ja im Wahlkampf, während ihrem eigenen Präsidentschaftswahlkampf, einen bemerkenswerten Clash mit Joe Biden, als sie ihm nämlich in einer Fernsehdebatte gesagt hatte, ich glaube nicht, dass du ein Rassist bist, aber... Und hat dann eben angefangen, damit ihre eigenen Erfahrungen in der Kindheit als Schulmädchen mit dem Busing zu teilen. Also Busing ist ja die Praxis, dass man damals versucht hat, in den 60er und 70er Jahren weiße und schwarze Gemeinden mehr zu durchmischen, indem man die Trennung der Schulbezirke aufgehoben hatte. Und Harris hatte quasi aus ihrer eigenen Busing-Erfahrung politischen Profit geschlagen. Aber ich könnte Ihnen gar nicht sagen, wo Harris eigentlich beim Thema Busing heutzutage steht, ob sie das richtig fand oder falsch. Sie schafft es häufig, sich alle Türen offen zu halten und will damit eben keine Wählergruppe verprellen. Aber also ich habe mit einigen schwarzen Aktivisten hier in Berkeley und in Oakland telefoniert, für die Kamala Harris wirklich so unwählbar ist wie Donald Trump. Die fühlen sich einfach total enttäuscht von ihr und verraten, weil sie sagen, da ist endlich eine schwarze Frau im Weißen Haus, aber die ist uns viel zu moderat. Wir empfinden das eigentlich als Verrat.
In der Biografie bringen Sie das auf den Punkt, Harris versucht verzweifelt, allen zu gefallen. Viele Leute fragen immer noch, wofür steht die Frau eigentlich? Natürlich ist sie als Vizepräsidentin eingeschränkt, aber Präsident Biden lässt ihr auch sehr viel Raum.
Absolut. Und ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass wir in einem Zeitalter in den USA leben, in dem Polarisierung bei vielen Lesern positiv ankommt, also an dem extreme Positionen von vielen Wählergruppen geschätzt werden, einfach weil die Ablehnung der jeweils anderen Partei in der Bevölkerung sehr stark manifestiert ist. Und Leute wie ein Bernie Sanders beispielsweise oder auch eine andere junge, nicht weiße Frau, Alexandra Ocasio-Cortez, die eigentlich recht extreme Positionen einnehmen, die kommen häufig bei den entsprechenden Wählergruppen positiv an, weil man eben weiß, wofür die stehen. Harris wiederum ist einem Joe Biden insofern ähnlich, als dass sie sehr moderat ist, dass sie eigentlich keine Hardlinerin ist. Und da ist es einfach schwierig, Aufmerksamkeit zu generieren mit einerseits, andererseits Position, wie es Harris nun auch Kraft ihres Amtes wegen eben durchaus versucht.
Präsident Biden hat ja von Anfang an gesagt, er wird Harris bei all seinen Entscheidungen mit einbeziehen. Und dann hatte er aber zwei Themen zur Bearbeitung gegeben. Es könnten keine dickeren Bretter sein. Einmal die Ursachen der Migration bekämpfen, vor allem in Mittelamerika. Und als zweites die Wählerrechte. In den USA versuchen viele republikanisch regierte Staaten, den Zugang zu den Urnen einzuschränken. Kamala Harris hat die Aufgabe von Biden bekommen, hier möglichst von föderaler Ebene gegenzuwirken. Es gibt zwei Gesetze, die seit Jahren im Senat liegen, nicht verabschiedet werden, weil die Mehrheiten dafür fehlen. Es ist, wie gesagt, eine ganz schwierige Sache. Zwei dicke Bretter, die kann sie gar nicht in den 3 Jahren, die ihr bleiben, lösen. Jetzt gibt es böse Zungen in Washington, die sagen, vielleicht will Biden gar nicht, dass Harris Erfolg hat. Was meinen Sie?
Könnte man meinen, nicht wahr? Weil die Aufgaben wirklich sind im Endeffekt Sisyphus-Aufgaben. Es scheint der gordische Knoten zu sein der amerikanischen Politik, sowohl die Migration als auch in der Reform des Wahlgesetzes. Aber ich glaube, man muss das Ganze von einer anderen Perspektive sehen. Die Probleme, die auf dem Schreibtisch vom Vizepräsidenten landen, das sind naturgemäß nicht die einfach zu lösenden politischen Geschenke, mit denen man sich profilieren kann, sondern eigentlich eher ein Ausdruck dessen, wie vertrackt und wie schwierig auch heutzutage die Aufgaben sind, die im Weißen Haus landen.
Die Umfragewerte für die Regierung von Präsident Biden sind zuletzt kontinuierlich gesunken auf 42% nun. Viele US-Bürger sind inzwischen der Meinung, die Republikaner würden mit wichtigen Themen wie der Einwanderung und der Wirtschaft besser umgehen als die Demokraten. Welchen Anteil daran hat Kamala Harris?
Die Hauptaufgabe des VP, wie man hier sagt, ist eigentlich einzuspringen, wenn der Präsident sein Amt nicht mehr ausüben kann. Und alles andere ist ein sehr informelle Aufträge. Ich glaube, wir wissen alle gar nicht mehr, was Mike Pence überhaupt im ersten Jahr von der Ära Trump gemacht hat. Aber die Umfragewerte sind real. Auch die Umfragewerte von Harris sind eingeknickt. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck dessen, wie hoch die Erwartungen an diese neue Regierung waren, ähnlich wie bei Barack Obama damals, vielleicht auch unrealistisch hoch, weil auch eine entsprechende Erwartungshaltung im Wahlkampf geschürt wurde. Aber es zeigt eben auch, wie groß die Probleme im Land sind. Wir haben nach wie vor die Corona-Pandemie. Das Land steckt nach wie vor in einer großen Wirtschaftskrise. Die USA sind im Zentrum der Lieferprobleme, die es global gibt. Und die sozialen Probleme im Land sind enorm. Und da herrscht einfach seit vielen Jahren Stillstand. Eine Sache, für die Harris eigentlich kaum Anerkennung bekommt, ist die Tatsache, dass sie enorm dazu beigetragen hatte, dass die USA jetzt Kindergeld eingeführt haben. Also was gab es hier ja vorher eigentlich gar nicht. Und Experten sind sich einig, dass durch diese eine Maßnahme die Kinderarmut im Land in den nächsten Jahren massiv zurückgehen dürfte. Aber das ist eben so ein bisschen das Undankbare am Job des Vizepräsidenten. Man ist die rechte Hand des Präsidenten und darf sich nachher nicht öffentlichkeitswirksam auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal Leute, was ich schon zustande gebracht habe. Denn gerade bei Harris steht ja immer der Verdacht im Raum, dass sie das Amt eigentlich nur angenommen hat, um ihren eigenen nächsten Karriereschritt voranzutreiben, nämlich die erste Präsidentin zu werden.
Falls Joe Biden 2024 nicht noch einmal antritt, gehen Sie davon aus, dass Kamala Harris ihre Energie darauf konzentrieren wird, die nächste Präsidentin der USA zu werden?
Falls Joe Biden nicht noch einmal antreten wird, glaube ich schon, dass Harris das tun wird. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sie der Underdog ist. Und ich glaube, sie nimmt diese Einschätzung eher als Herausforderung und als Ansporn, ihr Bestes zu geben. Man darf auch nicht vergessen, es sind noch 3 Jahre bis zur Wahl. Bis dahin kann noch wahnsinnig viel passieren. Allein der Sommer 2020 hat uns gezeigt, wie bestimmte Vorfälle in der amerikanischen Gesellschaft den ganzen Wind noch mal drehen können. Die Pandemie hätte vorher auch niemand vorausgesagt. Also so schwierig und herausfordernd die Situation sich derzeit gestaltet, würde ich noch sagen, es ist zu früh, die Tür zuzuknallen für eine Präsidentin Harris in 3 Jahren oder vielleicht dann auch in 8 Jahren.
Marie-Astrid Langer war das im Gespräch über ihr Buch Kamala Harris, ein Porträt, im Surkamp Verlag erschienen, 222 Seiten, 16 €. Das Gespräch führte meine Kollegin Doris Simon.